So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung mit Alex Schmidt am Mikrofon hier im Studio. Sorry, wenn ich erst kurz vor knapp hier hereinschneie. Mal wieder zäh fließender Verkehr auf der A81. Heute geht es um Wildkaninchen. Das Wildkaninchen ist die einzige Art in der Gattung altweltliche Kaninchen innerhalb der Familie der Hasen. Es ist die Stammform aller im deutschen Sprachraum bekannten Hauskaninchen. Wissenschaftlicher Name Roctolagus cuniculus. Seine Lebenserwartung beträgt 9 Jahre. Das Wildkaninchen erreicht eine Länge von 40 Zentimetern. Was ist das für ein Text? Ein Gewicht von 2,5 Kilogramm bei einem erwachsenen Tier. Was ist das für ein Sendungsmanuskript? Das Wildkaninchen? Wer hat mir das hier ausgedruckt? Heute ist doch, warte mal, Weihnachten. Gib mir bitte eine Minute, okay? Jetzt kommt erstmal Musik. Genau, das machen wir so. Musik ist immer gut. So, A Holy Night, weihnachtliche Gitarrenmusik von Konstantin Wassiljew, aufgenommen in einem christlichen Tonstudio in Nürnberg. Und da sind wir auch schon beim richtigen Thema für heute. Weihnachten kommt immer so plötzlich, das ist eine Binsenweisheit. Es kommt mir so vor, als hätten wir erst kürzlich das Reformationsfest, also den Geburtstag der evangelischen Kirche, der evangelikalen Bewegungen und aber auch andere Geburtstage im Oktober gefeiert. Und heute feiern wir? Richtig, Weihnachten. Die Geburt Jesu Christi in Bethlehem. Und Leute, die Spannung steigt und das Ende des Jahres rückt immer näher. Oder lass es mich doch anders formulieren, ein wenig hoffnungsvoller. Der Anfang des nächsten Jahres ist bald da. Nur noch 5-mal schlafen, dann kann's losgehen. Doch erstmal feiern wir schön Weihnachten. Wir dürfen es immerhin noch tun. Und das ist auch gut so. Das gehört ja schließlich auch zur deutschen Tradition. Wenn ich mir die Weihnachtstradition der deutschen Kolonisten und deren Nachfahren im ehemals kommunistischen Russland und der UdSSR ansehe, dann erfüllt es mich mit noch mehr Dankbarkeit, dass ich hier und heute einfach mal dieses christliche Fest feiern darf. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die vorgenannten Deutschen im russischen Herrschaftsgebiet sehr viel Stress und sie konnten ihr Brauchtum und ihre Religion nicht frei ausüben. Lass mich das an einem Beispiel deutlich machen. Karaganda ist eine belebte Industriestadt in Kasachstan mit einer Bevölkerung von 500.000. Dort konnten die Deutschen Weihnachten nur im Untergrund feiern. Erst ab den 1980er Jahren konnten sie ein wenig aufatmen und zum Beispiel ein Krippenspiel mit selbstgenähten Kostümen aufführen und auch klassische deutsche Weihnachtslieder ohne Angst singen. Und auch heute noch kann Weihnachten nicht überall gefeiert werden. In Nordkorea zum Beispiel, ja, ich weiß, es ist ein krasses Beispiel, in Nordkorea gibt es keine Weihnachten und 95% der Nordkoreaner wissen nicht, was Weihnachten ist. Am 24. Dezember feiert man dort verordnetermaßen den Geburtstag von Kim Jong-suk, der Mutter des früheren Machthabers Kim Jong-il. Alle Unternehmen und das Militär müssen an diesem Personenkult zu Ehren der geliebten Mutter zwischen Neonröhren und Gehirnwäsche teilnehmen. Und übrigens, wer unentschuldigt fehlt, wird bestraft. Seit Generationen wird dort gelehrt, dass es außer den großen Führern Nordkoreas keine anderen Götter gibt. Christen werden durch die regierende kommunistische Partei denunziert und dämonisiert, also als wesensmäßig böse dargestellt, was ganz schön fies, gemein und unfair ist. Es ist also gut, dass wir angstfrei Weihnachten feiern dürfen. Wie und wo verbringst du eigentlich diesen Tag und mit wem? Schön, wenn du diese Feiertage mit einem lieben Menschen verbringen kannst. Das ist im Übrigen keine Selbstverständlichkeit. Man muss sich lediglich die Statistik der Single-Haushalte vor Augen führen. Viele alleinstehende Menschen empfinden gerade während der Festzeit die Einsamkeit in einem sehr viel stärkeren Maße. Kann also sein, dass du zu dieser Personengruppe gehörst. Vielleicht hast du deine Wohnung schön dekoriert, hast gebacken und gekocht, dich schick gemacht und jetzt denkst du, ich brauche jetzt irgendeinen Mann. Nun, ich denke, du brauchst nicht irgendeinen Mann, du brauchst eine Granate, einen richtigen Kerl, einen ganzen Mann. Und ich finde, der sollte Gott ganz arg lieb haben, nur so als Tipp. Und auch wenn dieser Gedanke nicht zu Freudensprüngen führt, vielleicht ist es nicht das letzte einsame Fest für dich. Denn eine Beziehung und eine biblische Ehe sind eine Gabe an uns Menschen. Wir haben im Grunde keinen Anspruch darauf. Wir haben keine Garantie dafür, dass es klappt. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang, dass man sich ein dankbares Herz bewahrt, welches dem Herrn vertraut und von ihm alles erbittet, auch für die partnerlose Zeit. Und für meine Jungs da draußen gilt das aber auch, nicht wahr, Jungs? Vielleicht habt ihr oder hast du beim Lieblingsinder aromatische Curries und Naanbrot bestellt, hast den Christbaumschmuck dieses Jahr selbst im 3D-Druck hergestellt, du hast sogar eine ganz neue weihnachtliche Backmischung ausprobiert und jetzt sitzt du am einigermaßen dekorierten Tisch im Kerzenschein und denkst dir, Mann ey, alle wissen, ich drehe mich im Kreis. Okay. Humor darf bei einem so ernsten Sendeformat wie Mikrosdynamis ja auch nicht fehlen. Jetzt muss ich aber die Kurve bei der Moderation kriegen. Wie du weißt, habe ich in den letzten Monaten immer wieder das Thema Freundschaft, Partnerschaft und die biblische Ehe in den Sendungen behandelt. Und auch heute hörst du eine Geschichte zu diesem Thema und zwar aus Birmingham des anbrechenden 20. Jahrhunderts. Es wird eine wahre Begebenheit erzählt und es ist zeitgleich ein Impuls, dem Herrn in der Frage der Partnerwahl neu zu vertrauen. Die Ehe, Anrecht oder Gabe? Denn der Herr, Gott, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Psalm 84, 12. Der Herr ist das Teil meines Erbes und meines Bechers. Du erhältst mein Los. Psalm 16, 5. Wenn sie heute ledig sind, ist das ihnen heute bestimmte Los die Ledigkeit. Es ist Gabe Gottes. Ledig sein sollte nicht als Problem betrachtet werden, genauso wenig wie die Ehe als ein Recht. Gott gewährt in seiner Weisheit und Liebe beides als eine Gabe.
Eine unverheiratete Person hat die Gabe des Ledigseins, was nicht mit der Gabe des Zölibats verwechselt werden darf. Wenn wir von der Gabe des Zölibats reden, meinen wir gewöhnlich einen, der sich durch Eide verpflichtet hat, nicht zu heiraten. Wenn Sie nicht auf diese Weise gebunden sind, ist es heute nicht Ihre Aufgabe, darüber nachzudenken, was morgen sein wird. Die Aufgabe für heute lautet: Vertrauen Sie auf den lebendigen Gott, der Ihnen Tag für Tag genau Ihr Teil zumisst. Sind Sie darauf bedacht, sich der Sicherheit der ewigen Arme auszuliefern? Vergleiche 5. Mose 33, Vers 27. Oder machen Sie sich wie ein widerspenstiges Kind steif und schreien Sie, weil Sie überzeugt sind, Gott halte Ihnen ein legitimes Recht zurück? Betrachten Sie die Ehe als Ihr Geburtsrecht oder als eine Gabe, die Ihnen gewährt werden kann oder auch nicht? Als Ledige war es für mich keine Frage, dass die Werbung Sache des Mannes ist. Das bedeutete, dass ich meine natürliche Aggressivität zurückzuhalten hatte und darauf zu vertrauen hatte, Gott werde an dem Herzen des Mannes arbeiten, wenn die Ehe in seinem Plan für mich war. Ein Mann andererseits steht in einer anderen Position. Er muss auch seinen Jagdinstinkt zurückhalten und beten und wachen und auf Gott vertrauen, er werde ihm zeigen, wann und wo er handeln soll. Wenn es ihm gezeigt wird, hat er zu handeln, indem er die Anforderungen an sein Hauptsein annimmt und die damit verbundenen Opfer ebenfalls. Die Geschichte von Charles Alexander sollte jeden gottesfürchtigen Mann ermutigen, der zu empfinden beginnt, dass er nie die Frau finden wird, die seiner Liste erwünschter Qualifikationen entspricht. Charles Alexander war ein junger Solosänger und Chorleiter, der um die Jahrhundertwende mit dem berühmten Evangelisten Torrey durch die ganze Welt reiste. Die Jahre gingen vorüber und sie waren nie so lange an einem Ort, dass er die Frau seiner Träume hätte finden können. Ich hatte mir in meinem Kopf das Recht reserviert, mir selbst meine Frau auszusuchen und hatte entschieden, sie müsse diese und jene Qualitäten des Herzens und des Kopfes besitzen. Doch habe ich nie eine gefunden, die alles dies in sich vereinigte. Um die Weihnachtszeit 1903, die ich allein in London verbrachte, übergab ich die ganze Angelegenheit Gott, doch erwartete ich nicht einmal im Traum, dass er so schnell antwortete, noch dass Birmingham der Ort sei, an dem ich sie treffen würde. Während einer Nachmittagsversammlung in der Bingley Hall, eine oder zwei Wochen später, bemerkte ich eine junge Dame auf einem der vorderen Sitze. Augenblicklich fühlte ich, das sei die Antwort auf mein Gebet. Ich wusste nicht, wer sie war, doch beobachtete ich sie sorgfältig und gewann sie lieb, weil ich sah, wie es ihr um die Bekehrung von Seelen ging. Ich bemerkte, wie sie bei den Nachversammlungen gewöhnlich nach unten in die hintere Halle ging und es ihr nichts ausmachte, dass es spät wurde. Sie arbeitete lange und mit großem Ernst, oftmals mit den verkommensten und am armseligsten gekleideten Frauen und Mädchen. Je länger ich sie sah, umso deutlicher war ich davon überzeugt, dass sie, soweit ich etwas zu sagen hatte, die Frau meiner Wahl war, obwohl ich immer noch beständig den Herrn bat, alles in seine Hände zu nehmen. Ich bemerkte eine grauhaarige Dame bei ihr, offensichtlich ihre Mutter. Eines Tages lud mich diese Dame früh am Morgen in der Mission ein, den Abend bei ihr zu verbringen. Ich nahm die Einladung an und nachdem sie gegangen war, wandte ich mich an jemanden, den ich nach der Dame fragte. »Das ist Miss Richard Cadbury«, wurde mir geantwortet. Das war eine Überraschung, denn ich war schon bei einigen ihrer Verwandten zu Besuch gewesen. Aber es dauerte bis zum letzten Abend dieses Missionseinsatzes, dass ich mit einigen anderen Mitarbeitern in ihrem Haus in Uffculme bewirtet wurde. Eigenartig genug, meine zukünftige Frau und ich hatten, ohne damals voneinander zu wissen, an jenem Freitagabend ernstlich um die Leitung des Herrn in dieser Angelegenheit gebetet. Wir beide hatten jeder unseren harten Kampf mit unserem Eigenwillen, aber beide unterwarfen wir uns schließlich dem Herrn. Er sollte zu entscheiden haben, nicht wir. Es war nicht einmal 2 Tage nach der Evangelisation, da sprach ich kurz mit Miss Cadbury darüber. Ja, und dann war in 5 Minuten alles geregelt. Wir waren fast so schnell auf unseren Knien, wie ich mit ihr gesprochen hatte, und dankten dem Herrn dafür, dass er uns zusammengebracht hatte, und für die unsagbare Freude, die wir als ein direktes Geschenk aus seiner Hand annahmen. Für beide, Charles Alexander und seine zukünftige Frau, war, als die Liebe erst offenbart und angenommen war, die unmissverständliche Leitung Gottes so klar wie die Sonne zur Mittagszeit. Bei beiden führte diese Erkenntnis zu einem jubelnden Ausbruch seliger Freude. Keiner hatte bisher die geheiligten Tiefen des Herzens geöffnet, und als die Liebe sie wie Fluten mit Gewalt überströmte, nahmen sie das dankbar aus Gottes Hand entgegen. Ein Mann, der die Geschichte gelesen hatte, wollte nach langem Überlegen einer Dame einen Heiratsantrag machen, als er erfuhr, sie habe eine tiefe Abneigung gegen eine Ehe. Er war dankbar, vor einem großen Fehler bewahrt worden zu sein. Er schrieb: »Ich bin völlig Ihrer Ansicht, dass der Herr in der Lage ist, seine treuen Kinder zusammenzubringen, genauso wie er es im Fall der Alexanders getan hat. Ich frage mich aber, ob wir das Recht haben, jede Abweichung davon als ungehorsam gegen den Willen Gottes zu betrachten. In meinem Fall zeigte sich durch eine lang hingezogene Bekanntschaft, dass sich mein Verständnis von Gottes Leitung als falsch herausstellte. Ich würde sein Verständnis von Gottes Leitung in diesem Fall nicht als falsch bezeichnen, denn er hat verheißen, auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Jesaja 42, 16. Er gibt uns keine Landkarte oder Vorschau. Er sagt nur, wir sollen ihm folgen. Er ist der Hirte. Ein Lamm, das sich im Tal des Todesschattens wiederfindet, kann den Eindruck haben, falsch geführt zu sein. Es muss aber diese Dunkelheit durchschreiten, um zu lernen, sich nicht zu fürchten. Der Hirte ist immer noch bei ihm. Alle, die sich nach dem Geschenk der Ehe sehnen, finden großen Frieden in dem Wort aus Psalm 16, 5, indem sie an jedem Tag wieder neu die göttlich verordnete Gabe des Ledigseins in Empfang nehmen und dabei wissen, dass ihr himmlischer Vater ihnen nichts Gutes vorenthalten wird. Man darf nicht vergessen, ein lebenslanges Ledigsein kann seine Wahl für uns sein. Wollen wir ihn trotzdem lieben, ihm vertrauen und ihn loben? Gedanken zu die Ehe, Anrecht oder Gabe? Charles Alexanders Geschichte macht beachtenswerte Grundsätze deutlich. Unterwerfen Sie sich dem Willen Gottes. Tun Sie treu Ihre Pflichten. Erwarten Sie Gottes Leitung. Achten Sie auf diese Leitung. Geben Sie dem Charakter den Vorrang vor Äußerlichem. Befehlen Sie Ihre natürlichen Gefühle Gott an. Treffen Sie keine Verabredungen, sondern bekennen Sie mutig Ihre Liebe. Dies ist die Sache des Mannes. Nehmen Sie Gottes Gaben als solche wahr. Denken Sie über den uns bereiteten Becher aus Psalm 16 nach. Dann bedenken Sie, wie vollständig Jesus den Kelch aus der Hand seines Vaters annahm, das Kreuz. Erinnern Sie sich an das Wort, das er jedem Nachfolger sagt: Nimm dein Kreuz auf dich. Vergleiche Markus 8, 34. Das war der Abschnitt »Die Ehe, Anrecht oder Gabe« aus Elizabeth Elliots Buch »Liebe kann warten«. Es folgen »M-Worte für Männer« von Armin Jahns mit dreiteiliger Gliederung, ein Gedanke, ein Impulstext, ein To-Do. Midlife Crisis. Die Midlife Crisis ist die zweite Pubertät. Manche von euch sind schon drin, andere noch verschont, einige bereits darüber hinweg. Für alle Krisen des Lebens gilt das Gleiche. Du kannst fliehen, die Krise nach außen verlagern, die Ursache bei Strukturen suchen, dich über alles ärgern und unzufrieden sein, ständig Neues ausprobieren und dadurch deinen Weg suchen. Du kannst auch stehen bleiben, an allem bisherigen festhalten, kleinlich alle Veränderungen ablehnen, gnadenlos alle Andersdenkenden und Glaubenden kritisieren. Du kannst dich aber auch der Herausforderung stellen, dich selbst und deine Motive in einem anderen Licht erkennen. Du kannst dich selbst kritisch hinterfragen und andere nicht verurteilen. Dich selbst lassen und dadurch gelassen werden. Und dadurch wachsen und reifen. Tiefer denken und glauben lernen, gelassen und erfüllt werden. Ich empfehle dir die letzten 7 Zeilen aus eigener Erfahrung. Unsere heutige To-Do-Liste? Frage dich und notiere dir, wie du die zweite Hälfte sinnvoll leben kannst. Versöhne dich mit deiner Zukunft. Mach deinen Frieden mit Gott.
Für das Weihnachtsfest ist die Geschichte von Maria und Josef, dem Baby in der Krippe, den Engeln und Hirten zentral. Manche Menschen gehen darüber hinaus und denken über die tiefere Bedeutung dessen nach, was an diesem Tag in Bethlehem geschah. Über die Menschwerdung des Wortes Gottes ist ein Werk des Theologen Athanasius von Alexandria aus dem frühen 4. Jahrhundert. Athanasius war eine enorm wichtige Figur der Kirchengeschichte. Er war der wichtigste Theologe, der die These vertrat, dass Jesus Gott und nicht ein geschaffenes Wesen war, wie es Arius, ein rivalisierender Theologe aus Alexandria, behauptete. Athanasius begann mit der Lehre von der Schöpfung, die das Werk des Wortes Gottes war. Der Mensch, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, hat Anteil am Vernunftswesen des Wortes Gottes selbst. Folglich sind wir für das ewige Leben geschaffen, obwohl wir gewarnt wurden, dass Ungehorsam zum Tod führen würde. Indem wir dem Teufel folgten, entfremdeten wir uns von Gott und dem Wort, der Quelle des Lebens. So wurden wir an den Tod und an das Verderben gebunden, und in unserer Entfremdung von der Quelle des Seins waren wir dazu bestimmt, in die Nichtexistenz zu fallen. Dies ist der Grund für die Menschwerdung des Wortes in der Geburt von Jesus Christus. Athanasius erörtert dies in den bekannten Begriffen der Liebe Gottes zu den Menschen, aber anstatt es aus der Perspektive unserer Bedürftigkeit zu betrachten, betont er die Folgen des Sündenfalls für Gott selbst. Unsere Sünde stellte Gott vor ein Dilemma. Es war undenkbar, dass Gott sein Wort nicht erfüllen und die Menschheit dem Tod aussetzen würde. Aber wenn er dies getan hätte, wäre sein Schöpfungsauftrag vereitelt worden. Um das Dilemma zu lösen, wurde das Wort Fleisch. Jesus Christus wurde als ein Mensch geboren. Die Menschheit war dem Tod nämlich etwas schuldig, und so nahm das Wort einen Körper wie den unseren an. Wir sterben, weil wir durch die Sünde verdorben sind. Das Wort war sündlos und unverdorben. Als Jesus Christus sein Leben freiwillig opferte, bezahlte er also nicht seine eigene Schuld, sondern erfüllte, was wir dem Tod schuldeten. Auf diese Weise hat er die Forderungen des Todes erfüllt und somit das Gesetz des Todes für uns aufgehoben. Seine Werke zeigen auch, dass er, obwohl er als Mensch geboren war, weiterhin das ewige Wort Gottes, der Herr der Schöpfung ist. Das Wort war nicht durch seinen Körper eingegrenzt und seine Anwesenheit im Körper hinderte ihn nicht daran, auch anderswo anwesend zu sein. Als er seinen Körper bewegte, hörte er nicht auf, auch das Universum durch seinen Geist und seine Macht zu lenken. Nein, die wunderbare Wahrheit ist, dass er als das Wort weit davon entfernt war, von irgendetwas eingeschlossen zu sein. Er enthielt tatsächlich alle Dinge in sich selbst. Denke daran, wenn du das Kind in der Krippe betrachtest. Gegen die Heiden führt Athanasius den Triumph Christi über ihre Götter, Orakel, bösen Geister und Magier an, stellt aber auch fest, dass das Evangelium in der ganzen Welt das bewirkt hat, was dem Heidentum niemals gelungen war, nämlich die Menschen in der Anbetung des einen Gottes zu vereinen. Darüber hinaus hat es ganze Völker von Krieg, Grausamkeit und Aggression zu Frieden, Harmonie und dem Wunsch nach Freundschaft geführt. Ein Phänomen, das auch heute noch an vielen Orten zu beobachten ist. Da kein Mensch all dies hätte tun können, muss es von und durch Gott geschehen sein, das beweist, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist, der Schöpfer aller Dinge, der die Gedanken Gottes offenbart. Die Auswirkung der Menschwerdung, also der Vereinigung der göttlichen und der menschlichen Natur in Christus, ist eine Erlösung, die viel größer ist als nur die Vergebung der Sünden. Es geht über das Denken hinaus, ist immer mehr, als man als Mensch zu erfassen glaubt. Und damit ist die Sendezeit für heute zu Ende gegangen. Ich wünsche dir noch ein frohes Fest. Vom Mikrofon verabschiedet sich Alexander Schmidt. Gott mit dir. Ade.